Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Bibelschönheit. Vor mir sitzt jetzt in diesem Moment die Elena Engels und ich bin Valentina Tilfs und wir nehmen gerade zu der Jakobus-Studie ein paar Podcast-Folgen auf. Und wir sind jetzt aktuell gerade bei der Podcast-Folge Nummer 3. Also hast du die anderen Podcast-Folgen vorher noch nicht gehört, klick auf jeden Fall rein und hör sie dir total gerne an. Und bist du auf der Suche nach der Studie, die gibt es auf jeden Fall im Bibelschönheit-Shop. Die kannst du dir auf jeden Fall mit dazu besorgen, um gut einfach durch das Bibelstudium durchzukommen. Wir haben in der vorherigen Podcast-Folge die Bibelstelle aus Jakobus 1 bis Vers 5 behandelt und uns gemeinsam angeguckt. Und wir gehen jetzt weiter ab Vers 6. Mhm. Genau. Elena, was sagst du, wo liegt ab Vers 6 so der Schwerpunkt?
Es geht einmal um den Glauben ohne Zweifel. Mhm. Und ich glaube, dass der sogar schon bei Vers 5 beginnt. Da ist so der Start und dann geht es weiter. Soll ich das mal ganz kurz vorlesen? Mhm. Also ich lese nochmal Vers 5, über das wir auch vorhin schon so ein bisschen gesprochen haben. Aber dann geht es auch, wie gesagt, noch weiter. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihn Vorwürfe zu machen. Weiter heißt es, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Ich würde hier einfach Cut machen. Mhm. Ich wollte jetzt weiterlesen, aber dann kommt schon das nächste Thema.
Mhm. Bis Vers 8.
Deswegen machen wir, genau, bis Vers 8. Also bei 5 geht's los und dann geht's weiter bis Vers 8. Also es geht um den Glauben ohne Zweifel. Und er hat einfach ein richtig schönes Beispiel dafür, dass wenn wir bei Gott um etwas bitten, dann sollen wir auch schon davon ausgehen, dass Gott auch gerne gibt und dass Gott vor allem jemand ist, der hört, der antwortet. Mhm. Und ich hatte so gerade so den Gedanken, dass ich das so schön finde, in Bezug auf unseren Glauben. Ich glaube, je mehr wir verstehen, wie Gott ist, wie er als unser liebender Vater zu uns ist, weil ich habe jetzt, ich glaube, gestern war das ein YouTube-Video gesehen, das fand ich so interessant, da hat einer gesagt, wenn man von Gott spricht, ist es irgendwie so ein Allgemeinbegriff. Yeah. Aber wenn ich von meinem himmlischen Vater spreche, dann habe ich total die Verbindung viel mehr hinzu, also zu ihm, entweder positiv oder auch negativ, yeah. Je nachdem, was meine Vergangenheit auch betrifft, ne? Und oder wie ich auch gerade so mit Gott stehe. Und ich finde, das zeigt wiederum, wie mein Glaube ist, yeah. Weil wenn ich weiß, wie mein himmlischer Vater ist, dann werde ich auch, also je mehr ich ihn verstehe, umso mehr werde ich auch von diesem Zweifel wegkommen. Mhm. Also das ist gerade so einfach mein Gedanke gewesen, weil das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Je mehr ich mich mit meinem himmlischen Vater verbunden habe, je mehr ich ihn erkannt habe oder immer mehr verstanden habe, was sein Wille für mein Leben ist, wie er mich sieht, yeah. Warum er mich geschaffen hat und so weiter und so weiter. Umso mehr verstehe ich auch, was sein Wunsch für mein Leben ist und umso weniger fange ich an zu zweifeln. Yeah. Das habe ich so wirklich in meinem Leben erlebt.
Das hat ja auch etwas mit einer persönlichen Beziehung zu tun, ne? Wenn ich sage, Gott ist dort irgendwo, ne? Da hinten ist mein Gott. Und wenn ich aber sage, das ist mein Abba-Papa, so wie die Bibel sagt, wir dürfen ihn Abba nennen. Das heißt, das ist diese Form von Vaterschaft, von Nähe, von einem persönlichen Gott, der für uns ist wie ein liebender Vater. Bricht das einmal das herunter, dass er nahbar wird. Er wird persönlich, er wird nahbar. Dadurch ist es für uns auch weitaus möglicher, den Glauben wirklich auch zu stärken und zu sagen, ich glaube nicht an irgendetwas. Zum Beispiel heutzutage glauben ja auch Menschen so an die Energie des Universums. Da irgendwo weit draußen. Und wenn du dich mit diesen Menschen unterhältst, dann sagen sie oft, dass es irgendwie keine persönliche Beziehung. Also da gibt es irgendwo eine Sphäre, aber ich habe keine persönliche Beziehung dazu. Und es ist nur bei uns, in unserem Glauben, dass unser himmlischer Vater persönlich und greifbar ist und ein Abba-Papa ist, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben und nicht einfach irgendwo weit weg. Dieser lebendige Gott ist greifbar, ist nahbar, ist halt wie ein Papa. Und ich denke, das alleine löst natürlich bei Menschen etwas aus. Entweder fühlst du dich total wohl und kannst dich super fallen lassen und sagst, ich vertraue dir, ich glaube dir, du bist mit mir schon durch dick und dünn gegangen. Oder eben es löst halt auch in den Menschen wie Unbehagen und Zweifel und Ängstlichkeit aus. Und deswegen ist zum Beispiel ja auch das Vaterunser bei manchen so umstritten, dass sie Schwierigkeiten haben, die ersten zwei Worte Vater unser zu sagen, weil in dem Moment machst du es persönlich. Das dein Gebet, dein Glaubensleben wird persönlich. Und ich denke, das ist eine Ebene, wenn wir verstehen, dass unser Glaubensleben nicht irgendwo dort im Universum schwebt, sondern dass es hier in uns drin ist, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind und dass wir Kinder Gottes geheißen werden oder heißen, das verändert, finde ich, unsere komplette Sicht nochmal.
Ich finde das richtig gut, was du sagst, und mir kommen auch sofort zwei Gedanken, weil einmal ist es ja ganz bewusst gewählt, dass man etwas anderes oder etwas anbetet, das man verallgemeinert, und zwar der Begriff Gott.
Ja.
Ich finde, Gott ist einfach etwas, das ist für mich auch nicht so ganz persönlich. Also Gott sagen heute die Esoteriker sagen Gott dazu, sei es für die das Universum, sei es jemand anders, der einen anderen Gott hat, das sind alles Götter. Egal in welchen Religionen, es sind alles Götter. Aber wenn wir Vater sagen oder Jesus sagen, Richtig. Wir haben eine Beziehung zu dieser Person. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Und auf der anderen Seite ist es auch gezielt, auch so gewollt, dass es allgemein bleibt, nicht verbindlich. Weil wenn es verbindlich ist, wenn es eine Beziehung ist, dann gehe ich ja auf die Beziehung ein. Ich gebe auch was zurück. Aber wenn es ja einfach nur irgendein Gott ist, kann ich ja machen, was ich will.
Ja, wie so ein Wunschautomat.
Es gibt ja niemanden, es gibt ja niemanden, der was von mir erwartet oder jemanden, mit dem ich einfach eine Verbindung habe, wo ich auch kommuniziere. Es ist ja ein ganz kleiner Wunschautomat. Universum, ich drücke jetzt auf mein Knöpfchen und wünsche mir dies und das.
Ja,
und dann muss ich mich nur damit verbinden und dann kommt es. Und auf der anderen Seite habe ich auch schon erlebt, ich glaube, wir haben das in irgendeiner Podcast-Folge oder ich habe es auf Instagram gesagt. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich habe auf jeden Fall nicht Vater geschrieben oder gesagt, sondern Papa. Und da hat sich auch eine Person aufgeregt, das weiß ich noch. Und zwar hat diese Frau geschrieben, das ist ja total anmaßend, sowas zu sagen, weil es ist doch unser Gott, es ist unser himmlischer Vater. Du kannst doch nicht Papa sagen. Aber doch, das kann ich, weil ich habe diese lebendige Beziehung zu ihm. Ich habe diese Verbindung und für mich ist er ein Papa, weil ja, das gibt mir Wärme, das gibt mir Geborgenheit, das gibt mir ein Gefühl von hier bin ich zu Hause. Es ist ein Gott und ein Mensch zugleich. Es ist ein Wesen, eine Person, es ist eine Beziehung, es ist nicht irgendwas wie das Universum.
Genau. Und ich denke mal, Gott hat ja auch verschiedene Bezeichnungen. Er ist ja auch unser König, er ist die Majestät, er ist unser gerechter Richter. Abraham wird zum Beispiel Freund Gottes genannt. Also Gott hat verschiedene Rollen und als Vater, also er ist der Vater des Lichts, das Vollkommene kommt von ihm. Also in dem, zum Beispiel Jesus betitelt ihn als Vater. Ich denke, für uns ist Papa ja praktisch wie ein Kosenamen für unseren leiblichen Vater. Aber wenn die Bibel selber sagt, du darfst aber sagen, bedeutet das, komm näher. Komm näher. Bleib nicht stehen bei der Allgemeinheit Gott, sondern komm mal näher. Komm mal etwas näher.
Weißt du, wie ich das so empfinde? Wenn ich Papa sage, dann ist es für mich so, ich werde plötzlich wie ein kleines Kind. Ich werde plötzlich wie schwach und hilflos und sage zu ihm, Papa, ich brauche dich.
Was es ja auch so ist. Weißt du, wir brauchen ihn ja auch.
Genau, und das ist das, was womit ich diesen Namen oder diesen Begriff verbinde. Mhm. Klar kann jemand anders sagen, nee, das ist anmaßend, ich möchte das nicht so meinen Gott so benennen. Das ist auch okay.
Ja.
Aber ich denke, jeder ist da ganz frei und für mich ist es nicht irgendetwas, wo ich mir etwas anmaße, sondern es ist eher so diese Intimität, die ich mit ihm verbinde und deswegen nenne ich ihn so.
Ja.
Aber ich sage auch Vater zu ihm, also.
Ne? Absolut.
Genau, aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgewichen. Zurück zum Glauben ohne Zweifel. Also mein Gedanke war, ich glaube wirklich, je mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr wissen wir, wer er ist, umso mehr verstehen wir seinen Willen und umso mehr können wir ihm vertrauen.
Ja. Mhm. Ja,
ich weiß nicht, ist es bei dir auch so? Würdest du das auch bejahen?
Mhm. Also ich muss tatsächlich sagen, wenn ich das ab Vers 5 lese, setzt es ja voraus oder er sagt, wir sollen ja unsere Bitte und das, was wir haben, unser Anliegen, vor ihm bringen in einer Haltung des Glaubens, also ich würde sagen / Vertrauen, in einer Haltung des Vertrauens unserem Vater gegenüber und nicht in einer Haltung des Zweifels. Das heißt, er setzt diese beiden Dinge gegenüber. Eigentlich will man das wie ausschließen und sagen, nein, ich zweifle doch nicht, wenn ich Gott um etwas bitte. Manchmal lassen wir uns so ein kleines Hintertürchen offen, wo wir sagen, okay, aber was wäre, wenn Gott das jetzt nicht beantwortet, was ich jetzt gerade brauche und gerade nicht mein Gebet erhört, dann Gott, dann habe ich noch Plan B. Ne? Weil das, dann würde ich das nochmal so ausführen, wie ich das brauche. Das heißt, wir setzen manchmal nicht unser volles Vertrauen, unser vollen Glauben in das, wofür wir bitten. Erstens. Und zweitens, wenn wir um Weisheit bitten, finde ich, ist das auch nochmal wichtig, dass wir in Übereinstimmung mit seinem Willen beten. Weil es gibt eine Form, etwas vorzubringen und zu sagen, so, ja, ich habe irgendwie selbstsüchtige Motive und da brauche ich jetzt Weisheit, ich will jetzt, keine Ahnung, irgendetwas ausführen und das hat einen egoistischen Ursprung. Finde ich das tatsächlich etwas schwierig zu sagen, ja, okay, ich bringe Gott das, hier bitteschön Gott, ich gebe dir das, warum setzt du es nicht um? Gott, warum tust du es nicht? Ich zweifle nicht daran, aber hier ist jetzt mein Wunsch. Ich würde sagen, das ist sehr, sehr fatal, wenn wir so kommen mit unseren eigennützigen Wünschen, weil sie bringen uns irgendwann zu Fall. Bedeutet nicht, dass Gott das nicht gebrauchen kann, er kann das gebrauchen. Aber für mich zum Beispiel, als ich das gelesen habe, finde ich das sehr spannend, weil er sagt, denn wenn wir zweifeln, gleichen wir einer Meereswoge. Und diese Kombination zwischen Zweifel und Meereswoge, die kennen wir doch schon. Die uns ist doch schon in der Bibel vertraut. Und das ist halt eben in der Situation, als Jesus auf dem Wasser geht und Petrus mit seinen anderen Jungs zusammen im Boot sitzt und sie erschrecken und denken, oh, das ist erstmal ein Geist und erkennen dann nachher, dass es Jesus ist und Petrus ganz übermütig sagt, so, wenn du das kannst, Jesus, dann kann ich das auch. Ich komme auch auf dem Wasser zu dir. Und genau da sehen wir an dem Beispiel von Petrus genau das Gleiche, wo er in dem Moment mit Glauben und Vertrauen hinaustritt auf das Wasser und sagt, ja, ich komme zu dir, hier bin ich, ich kann, wenn du auf dem Wasser gehen kannst, kann ich das auch. Und Jesus sagt, ja, komm, das kannst du wirklich. Und siehst du, wie viel Glauben Jesus in uns hat, dass wir das können? Wie wenig Glauben wir manchmal selber in uns haben, wie viel Jesus aber in uns hat. Jesus sagt, ja, ich gehe auf dem Wasser. Du kannst das auch. In dem Glauben, in dem Vertrauen auf mich kannst du auf dem Wasser gehen. Und in dem, finde ich, steckt ein großes Geheimnis, wie viel wir Gott vertrauen, zeigt, wie wir mit unseren Umständen umgehen. Das, was Jakobus auch schon sagte, das schafft unsere Standfestigkeit, das schafft unsere Geduld, das schafft stärkt unseren Glauben. Und dann zeigt es aber, finde ich, sehr gut, als Petrus dann runterguckt auf die Wellen, fängt er an zu sinken und zu zweifeln und schreit, Jesus, hilf mir, rette mich. Und Jesus rettet auch in dem Moment. Und das, finde ich, ist eine gute Gegenüberstellung, die du auch sehr gut so mit aufgefasst hast in der Studie.
Mhm. Ja, ne? bei der Stelle, wenn du das im Jakobusbrief liest, denkst du sofort an Petrus. Also das ist ja so eine bekannte Stelle. Und ich finde, das mit dem Meereswogen, dass man hin und her geworfen wird, ist ja genau das. Das hat er ja gesehen. Das ist wie quasi sein Misstrauen Jesus gegenüber, dass er auf dem Wasser gehen kann. Er sieht nicht auf Christus, er sieht nach rechts und links und sieht die Meereswogen. Und das ist sein Misstrauen. Ja. Das ist dieser fehlende Glaube. Und plötzlich fängt er an zu sinken. Und ich möchte gerne eine Stelle aus der Studie vorlesen, zu diesem Kapitel. Da heißt es doch, Jakobus erinnert uns daran, dass Glaube eine entscheidende Rolle spielt. Es geht nicht um einen perfekten, unerschütterlichen Glauben. Den werden wir hier auf Erden nie erreichen. Mhm. Stattdessen geht es darum, mit einem offenen, ehrlichen Herzen zu kommen, selbst wenn unser Glaube manchmal schwankt. Zweifeln sind menschlich und Gott begegnet uns in unserer Schwachheit mit Liebe und Geduld. Und das finde ich jetzt hier auch nochmal so schön. Warum ich das aufgeschrieben habe, ist, natürlich wünscht sich Gott, dass wir Glauben haben, dass wir ihm vertrauen. Und wir wachsen natürlich auch damit. Aber gleichzeitig ist wichtig zu sagen, dass wir definitiv uns nicht zu sehr diesen Druck geben müssen, wenn wir mal gezweifelt haben, wenn wir mal wie eine Meereswoge hin und her geschaukelt werden. Denn das ist menschlich. Aber das, was wichtig ist bei Gott, ist, dass wir unser Herz vor ihn bringen und sagen, Herr, und hey, ich glaube, hilf meinem Unglauben.
Sehr gut gesagt.
So dieses, wie oft habe ich das in den letzten Tagen gebetet? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da, wo ich Unglauben habe, wo ich selbst vielleicht das noch gar nicht merke, der vielleicht auch unbewusst ist, hilf mir, weil ich bin menschlich. Ich bin ein Mensch, ich bin menschlich, ich mache Fehler, ich bin nicht perfekt. Und ja, ich zweifle und das ist völlig normal. Und selbst die gestandensten Männer unserer Zeit, Evangelisten oder, wer von ihnen hat nicht gezweifelt?
Ja, voll.
Mir kann keiner sagen, dass, ich bin voll im Vertrauen gegangen. Ja, wir haben diese Momente, in bestimmten Situationen haben wir 100% Vertrauen. Und in anderen Situationen haben wir das Gefühl, boah, diese Welle, die kommt und ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ja, total, total. Ich finde, das ist auch wirklich nochmal in diesem Vers 8, was du jetzt gerade sagst, dieses ich weiß nicht, was ich machen soll, ist, also Vers 8 sagt, wir sind wie im Inneren gespalten und diese Unbeständigkeit führt uns manchmal zu diesem, der Geist und das Fleisch kämpfen. Da gibt es diese zwei Anteile in uns, die in diesem Moment sagen, okay, wie gehe ich denn mit Zweifel um? Und was ich ganz, ganz wichtig finde, zum Beispiel bei diesen Versen, wenn wir hingucken, okay, wir sollen in dem Sinne glaubensvoll beten, ohne Zweifel, auch selbst wenn wir mit Zweifel kommen, wie werde ich sie los? Wie kann ich in dem Moment Zweifel überwinden? Und wie kann ich in dem Moment beten voller Glauben? Und ein Schlüssel für mich tatsächlich ist Umkehr und Buße. Weil in dem Moment, wenn ich erkenne, dass da, wo ich zweifle, da, wo ich in dem Sinne Furcht habe oder wo ich denke, boah, das ist ja irgendwie, komme ich hier gar nicht raus, ich weiß nicht, was ist hier überhaupt richtig, wie soll ich überhaupt richtig glauben in dieser Situation, Gott, was möchtest du tun, finde ich, diese Form von Umkehr und Buße ist ein Schlüssel dazu, wieder vertrauensvoll Gott in diese Bereiche hineinzulassen. Also muss ich sagen, aus meinem persönlichen Leben.
Ja.
Manchmal verzettle ich mich, wer weiß wo, und denke, ich weiß nicht, manchmal denke ich sogar, jetzt habe ich die Antwort, jetzt, und dann laufe ich los. Ja, das ist so semi-gut, also nicht unbedingt die Antwort. Und ich merke, wenn ich umkehre und sage, ich habe es wieder versucht aus meinem Fleisch, ich habe wieder gezweifelt an dir, an deinem Wirken in meinem Leben, an deiner Kraft, an deiner Versorgung auch. Oder vielleicht einfach, dass die Situation wieder gut wird, dass ich sage, okay, jetzt muss ich hier Prüfungen verschiedener Art durchmachen. Gott, ich zweifle überhaupt an deiner Güte, dass du gut bist. Und ich glaube, nur dann können wir wirklich umkehren wieder zu einem Glauben, wenn wir Buße leben. Wenn wir Buße und Umkehr leben, kommen wir wieder in ein Vertrauen und auch wieder in dieses Vater-Kind-Verhältnis hinein. Weißt du, weil ich glaube, sonst sind wir manchmal so störrisch und meinen, wir können alles und wir wissen alles und wandern alleine los, merken, ups, aus eigener Kraft geht's doch nicht. Und so finde ich es ein Schlüssel zu sagen, Gott, es tut mir leid, ich habe es wieder aus meiner Kraft versucht. Ich habe wieder versucht, irgendwie, keine Ahnung, was zu bewirken oder ich zweifle gerade an dem, aber ich kehre um. Ich kehre um zu dir.
Das war auf jeden Fall richtig schön und sehr, sehr gut erklärt. Genau, du sagtest einmal auf jeden Fall Buße tun, das einmal zugeben, vor Gott bringen.
Ja.
Und ich denke auch, definitiv, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich glaube wirklich, dass unser Glaube dadurch wächst, wenn wir Beziehung mit Gott leben. Ich glaube, dass Unglaube viel stärker ist, je weniger wir Gott kennen. Dann wissen wir nicht, meint er es wirklich gut mit uns? Ist es wirklich sein Wille? Oder was geschieht hier gerade? Und das ermutigt mich, weiterhin in Beziehung zu leben, immer tiefer da hineinzutauchen und vor allem umzukehren, wenn ich merke, okay, ich habe gerade nicht geglaubt, das auch zuzugeben, wirklich diesen Stolz fallen zu lassen, zu sagen, Gott, ich habe dir nicht vertraut, es tut mir leid.
Ja,
Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben.
Total gut, Richtig gut gesagt. Also ich finde, das passt total eigentlich in dem Sinne, dass ja die Worte des Paulus, und das ist ja auch irgendwie etwas, was er so wie ganz, ganz tief formuliert, weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt über diesen Vers 7 nachdenke aus dem Jakobusbrief, ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas erwarten oder etwas bekommen. Das zeigt mir eine ganz praktische Anweisung, in welcher Form wir beten. Manchmal beten wir und sind selber vollkommen voller Zweifel, glauben gar nicht, was wir beten. Wir glauben gar nicht in dem Moment, dass Gott das wirklich tun kann, dass er, keine Ahnung, einen Menschen retten kann, der in unserer Familie ist, für den man schon seit Jahren betet, oder dass irgendwo Heilung eintritt, oder keine Ahnung, dass irgendwie etwas passiert, oder meine Sicht klarer wird, die Berufung klarer wird. Und ich finde, Vers 7 sagt, also wenn wir in diesem Moment nicht daran glauben, dann brauchen wir nicht erwarten, dass wir das in dem Moment bekommen. Und das ist nämlich ein Trugschluss in uns Menschen, weil wir denken oft, ja, ich habe ja jetzt gebetet, passiert uns ja auch ganz häufig, also als Menschen, wir beten, glauben so nicht ganz so stark und meinen so, jetzt wird Gott aber eingreifen, und er offenbart das. Jakobus offenbart das und sagt, in dem Moment, wenn du zwiegespalten bist in deinem Herzen, brauchst du nicht erwarten, dass du in dem Moment etwas empfängst, sondern er will deinen vollen Glauben. Er will dein volles Commitment. Er will dein volles Ja und deine volle Hingabe in dem Moment zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht gespalten innerlich. Wenn du gespalten bist, ich finde, dass es darf auch solche Zeiten geben, wo man wie innerlich nicht ganz auf der Höhe ist. Und das bedeutet nicht, dass wir immer alle einen komplett perfekten Glauben haben, um beten zu dürfen.
Ne? Nicht ganz auf der Höhe.
Yes. Ja, das ist halt so, wo man sagt, das darf ja auch sein, und ich denke, wir dürfen ja auch zweifeln, daran ist ja nichts auszusetzen, aber ich finde, wenn wir hier jetzt nochmal in diese Bibelstelle gehen, wenn wir Weisheit wollen und Weisheit brauchen, brauchen wir einen unerschütterlichen Glauben, und so wie du es gesagt hast, ich glaube, hilf meinem Unglauben.
Ja, ach, ich finde, das ist ja ein Thema für sich. Allein diese Stelle, der braucht nicht von Gott zu erwarten, steht da. Ich finde, das ist eine Stelle für sich. Wie bete ich überhaupt? Was bete ich? Mhm. Was habe ich bereits von Gott empfangen? Warum bete ich überhaupt noch dafür?
Genau.
Oder, also es ist ein Thema, darüber könnte man stundenlang sprechen. Aber wir machen hier Cut. Wir hoffen, wir haben dir ein paar richtig coole Infos gegeben. Und hoffen, dass das dein Bibelstudium auch bereichert. Und in der nächsten Podcast-Folge geht es dann um den Niedrigen und den Reichen. Da gehen wir nochmal auf das ein, ja, was das mit uns macht, ob wir Anerkennung haben, ob wir bekannt sind oder nicht und was Jakobus dazu sagt.
Okay, sehr gut.
Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.